Deutschlandfunk, Medias Res.
Journalisten sollen achtsamer mit Sprache umgehen. Das fordert die Initiative Frauen gegen Gewalt. Was sie damit genau meint, hören wir gleich. Außerdem heute in Medias Res: Journalisten auf der Anklagebank. Eine Petition fordert, dass eine kritische BR-Journalistin vom Bildschirm verschwindet. Und die NPD ging gegen mehrere kritische Journalisten am Wochenende auf die Straße. Auf beide Aktionen haben wir unsere beobachtenden Augen geworfen. Heute ist der, Achtung, jetzt kommt eine ganz sperrige Formulierung, der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Den gibt es seit 1981, ins Leben gerufen von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen. Das heißt, heute wird noch einmal besonders das Thema Gewalt gegen Frauen ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Und da liegt einiges im Argen, auch in der Berichterstattung über Gewalt gegen Frauen. Immer wieder liest man beispielsweise von Beziehungs- oder Eifersuchtsdramen. Und genau gegen solche Begriffe wehren sich Initiativen wie Frauen gegen Gewalt e.V. Sie rufen Medien dazu auf, sensibler mit der Sprache umzugehen. Ich habe vor der Sendung mit Katharina Göppner, Referentin vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, gesprochen und sie gefragt, was genau gegen die Formulierung Beziehungs- oder Eifersuchtsdramen spricht.
Gegen die Formulierungen wie zum Beispiel Beziehungsdrama, Eifersuchtsdrama, Familientragödie spricht, dass sie unserer Meinung nach relativierend sind und verharmlosend wirken. Weil es geht nicht um Familientragödien, es geht auch nicht um Beziehungsstreitigkeiten, sondern es geht ganz klar um Gewalt gegen Frauen, die Frauen trifft, weil sie eben Frauen sind. Und es geht darum, dass diese Gewalt in den allermeisten Fällen von Männern ausgeübt wird und oft eben auch von den Beziehungspartnern oder den ehemaligen Beziehungspartnern. Und vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu, dass eben auch Tötungen von Frauen unter diese Kategorie oft gefasst werden. Und es sind auch keine Beziehungstaten, sondern es sind schlicht Tötungen sozusagen. Und Frauen werden eben getötet aufgrund ihres Geschlechts und aufgrund bestimmter Machtverhältnisse, die es in der Gesellschaft noch gibt.
Also anstatt Beziehungsdramen, verstehe ich Sie da jetzt richtig, sollte man tatsächlich sagen, da ist es zu Gewalt gegen Frauen gekommen.
Ja, das sollte man sagen, weil ja, wie wir alle wissen, Sprache unser Denken beeinflusst, unser Bewusstsein beeinflusst und Medien da ja auch eine ganz zentrale Rolle drin haben in der Berichterstattung über Gewalt. Und wichtig ist sozusagen, da hat sich ja auch schon viel geändert seit den 70er Jahren, auch seitdem es den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gibt am 25.11. Es wird viel mehr berichtet über Gewalt gegen Frauen, aber eben oft nicht so differenziert, wie wir uns das wünschen würden.
Froben Homburger, der ist Nachrichtenchef bei dpa, hat vor kurzem getwittert, in der Berichterstattung über Gewaltverbrechen in Familien und partnerschaftlichen Beziehungen wird dpa künftig Begriffe wie Familientragödie oder Beziehungsdrama nicht mehr als eigene Formulierungen verwenden. Ist das Ihre Wunschreaktion von Medien?
Wir begrüßen das auf jeden Fall sehr. Das ist ein wichtiger Schritt, der in die richtige Richtung geht. Und wir hoffen, dass sich viele dem anschließen, weil wir auch die Erfahrung machen, dass ja das Sprechen über ein bestimmtes Phänomen Einfluss auf uns alle hat. Und es hat aber auch einen großen Einfluss zum Beispiel auf Betroffene von Gewalt. Und Medien können dann sehr positiven Einfluss haben und auch Betroffene dazu ermutigen, zum Beispiel sich Hilfe zu holen, an ihrer Situation was zu ändern. Und da sind eben Begrifflichkeiten wie Familientragödien, Beziehungsdramen überhaupt nicht hilfreich dabei.
Wie haben denn andere Medien reagiert auf Ihren Aufruf?
Wir haben schon öfter mit Medien über das Thema gesprochen und ich nehme da ehrlich gesagt auch eine Veränderung wahr, die ja immer auch langsam geht, aber dass es eben auch viele Artikel gibt, die andere Begrifflichkeiten benutzen oder sich auch kritisch mit eben den Wörtern, die wir gerade auch schon benannt haben, über die wir schon gesprochen haben, auseinandersetzen. Und wir erleben auch immer wieder, dass es sozusagen eben auch eine Erklärung bedarf, warum wir bestimmte Begriffe schlecht finden und nicht gut finden und eben was alternativ gesagt werden kann oder wie Phänomene benannt werden können.
Auf internationaler Ebene wird oft von Femizid gesprochen. Was wird denn damit ausgedrückt?
Femizide oder Feminizide, die beiden Begriffe sind auf beide zu finden, bezeichnen Tötungen von Frauen eben, weil sie Frauen sind, aufgrund des Geschlechtes. Also das ist sozusagen eine Kategorie, die in Mexiko, den anderen lateinamerikanischen Ländern auch schon viel häufiger gebraucht wird, benutzt wird als bei uns in Deutschland. Und es benennt eben den Fakt, dass Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind und eben oft getötet werden von nahestehenden Personen, von dem eigenen Partner oder dem Ex-Partner.
Auch ein Kollege von mir aus Spanien hat sich dazu geäußert. Er sagt, die Medien in Spanien würden Gewalt gegen Frauen viel, viel klarer beschreiben als wir in Deutschland. Hinken wir da also hinterher?
Ich finde das gar nicht so eine schlechte Einschätzung. Also ich würde mich dem in Punkten anschließen. Wie gesagt, wir sehen da auch Verbesserungen und unsere Rolle, oder wir finden das auch wichtig darin, auch PressevertreterInnen und Medien dazu zu ermutigen, eben viel zu berichten, differenziert über Gewalt zu berichten und dabei eben auch auf eine klare Sprache zu achten, die Taten als solche benennt. Also die differenziert ist und die aber auch gleichzeitig nicht diskriminiert. Das ist uns auch total wichtig.
Sagt Katharina Göppner vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, die Journalisten auffordert, sensibler mit ihrer Sprache umzugehen, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Schon im Oktober waren viele Bauern auf Trecker-Demo. Auch heute sind sie wieder unterwegs. Der ein oder andere Pendler ist ihnen vielleicht auch begegnet, Richtung Berlin. Morgen werden dort zehntausende Landwirte erwartet. Die Stimmung ist aufgeheizt, denn vielen Bauern ist das Landwirtschaftspaket der Bundesregierung ein Dorn im Auge. Danach sollen sie ab 2023 ganz auf das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat verzichten. Nicht nur darüber ärgern sich viele Landwirte. In Bayern hat sich der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Walter Heidel, beim Bayerischen Rundfunk über die Agrarfachjournalistin Christine Schneider beschwert. Vorab wurde im Internet von einem Manfred Müller eine Online-Petition gestartet, in der die Absetzung der BR-Redakteurin gefordert wird. Der Grund? Tobias Krone erklärt sie uns.
Es ist der 22. Oktober in München. Wie in 15 anderen deutschen Großstädten auch, haben sich mehrere tausend Landwirte nach Aufrufen der sozialen Bewegung Landschaftverbindung versammelt. Der Frust über die Politik muss raus. An diesem Abend berichtet auch der Bayerische Rundfunk über die Demonstration. In zwei Filmbeiträgen steht die Sicht der Bauern im Vordergrund. Zunächst im Bericht über den fränkischen Milchviehhalter Michael Haider.
Ich rede mit vielen Landwirten und Landwirtinnen, die sagen dasselbe. Sie haben das Gefühl, in Deutschland soll die Tierhaltung und die Landwirtschaft abgeschafft werden.
Nach den Sorgen des Bauern Michael Haider sind die der Demonstrierenden an diesem Tag dran, in einem weiteren Beitrag.
Es ist einfach unerträglich, wie man in der Gesellschaft umgeschaut wird.
Weil Reportagen aus der Sicht von Betroffenen geschildert werden, sind die beiden Beiträge eher einseitig. Danach beginnt das Gespräch mit der Landwirtschaftsredakteurin Christine Schneider. Erneut geht es um die Sorgen der Landwirtschaft, die Schneider erklärt.
Und es stinkt ihnen, dass jeder mitredet. Sie sagen, Mensch, wir sind doch die Fachleute, wir haben eine Ausbildung und dann kommen da irgendwelche Leute aus der Stadt und sagen uns, wo es lang geht. Da muss man aber auch wieder als Gegenargument sagen, diese Leute aus der Stadt, also die Steuerzahler, legen jährlich allein in Deutschland 5 Milliarden Euro auf den Tisch für Flächenprämien für die Landwirte. Und da muss es auch erlaubt sein, dass die Gesellschaft dann sagt, für dieses Geld wollen wir Gegenleistungen.
Die erste konkrete Kritik an den Bauernprotesten nach knapp 5 Minuten Berichterstattung. Anschließend widmet sich Schneider noch dem mächtigen Bauernverband. Der habe wohl verschlafen, dass sich Landwirte nun ohne ihn auf Demos organisierten, in der Bewegung Landschaft Verbindung, der zwar Bauernverbandsmitglieder angehören, die aber unabhängig wahrgenommen werden will. Einigen Bauern ist die Kritik zu viel. Kurz darauf fordern sie den Bayerischen Rundfunk auf, Christine Schneider als Mitglied der Landwirtschaftsredaktion abzusetzen. Sie starten eine Petition auf der Internetplattform change.org, die mittlerweile mehr als 5000 Unterschriften hat. Der Urheber der Petition ist nicht direkt zu erreichen. Die Plattform change.org ermöglicht einen Kontakt nur, wenn man vorher selbst unterschreibt, was sich für einen Journalisten verbietet. Der schriftliche Vorwurf der Petition lautet:
Frau Schneider, Sie sind anscheinend der Meinung, dass Landwirtschaft nicht nachhaltig ist. Dann ist das eine persönliche Meinung. Wir wollen das erhalten, was uns Generationen vorher überlassen haben. Wir wollen nur unsere Rechte über unser Eigentum einfordern.
Die Bewegung Landschaftverbindung vernetzt sich vor allem über die sozialen Medien mit immer wieder aufploppender Medienkritik der Mitglieder. Ein Klima, in dem offenbar ein paar kritische Gegenargumente im bayerischen Fernsehen reichen, um eine Moderatorin feuern zu wollen. Der BR erklärt auf Anfrage schriftlich, diese Forderung ist mit der Pressefreiheit nicht vereinbar. Wie stehen dazu die Landwirte? Markus Drexler ist Pressesprecher beim Bayerischen Bauernverband, dem nach eigenen Angaben 90% der Landwirte angehören.
Der Bauernverband kann Kritik an der medialen Berichterstattung rund um die Demos nachvollziehen. Der Bayerische Bauernverband hält aber nichts von Aktionen gegen einzelne Personen, insbesondere dann nicht, wenn die Kritik pauschal und nicht auf einer sachlichen Ebene formuliert ist.
Sachliche Kritik am Gespräch mit Christine Schneider sehe aber auch er geboten, sagt Drexler. So habe sie etwa nicht mit erwähnt, dass Landwirte auch Steuerzahler seien und nicht nur die Städter. Schneider will kein Interview geben, äußert sich aber in einer Sondersendung im Bayerischen Rundfunk am vergangenen Freitag zum Subventionsvorwurf.
Ganz kurz, das ist ja jetzt kein Vorwurf von mir, sondern ich sage als Journalistin das, was ich seit Jahren und Jahrzehnten verfolge. Das ist eine Forderung von diversen Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Das ist eine Forderung von ganz vielen Agrarwissenschaftlern. Das ist eine Forderung von diversen Verbänden, die sagen, öffentliches Geld für öffentliche Leistungen.
Auch ein anderes Thema sah der Bauernverband falsch berichtet, nämlich, dass er sehr wohl bei der Demo in München dabei gewesen sei, nur eben von den Organisatoren von Landschaftsverbindung gebeten wurde, keine Rede zu halten. Man schätze gerade den Rückenwind durch die Basisbewegung, um bei der Politik Druck zu machen, so Drexler. Müsste dabei aber der Verband nicht stärker auf die Mitglieder einwirken, das pauschale Medienbashing sein zu lassen?
Ich möchte nochmal klarstellen, nach meinem Stand der Kenntnisse hat die Petition gegen die Landwirtschaftsexpertin Christine Schneider weder was zu tun mit führenden Personen der Bewegung Landschaftsverbindung noch mit dem Bayerischen Bauernverband.
Allerdings hat der Bauernverband im Rundfunkrat des BR gegen den Beitrag Beschwerde eingelegt. Sicherlich auch mit dem Rückenwind der Petition.
Zornige Landwirte wollen, dass eine kritische BR-Journalistin vom Bildschirm verschwindet. Tobias Krone berichtete. Journalisten einschüchtern, das wollte auch die NPD am Samstag in Hannover. 110 Teilnehmer gingen bei der NPD-Veranstaltung gegen kritische Journalisten auf die Straße. Sie erinnern sich sicher, wir haben darüber berichtet in der vergangenen Woche, dass die Kundgebung erst verboten wurde, dann durfte sie aber doch stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht sah keine Bedrohungslage in der Kundgebung. Zur Gegendemo unter dem Motto Bunt statt Braun kamen rund 7000 Menschen. Unser Niedersachsen-Korrespondent Alexander Budde hat darüber berichtet. Herr Budde, wie war denn Ihr Eindruck vor Ort?
Ja, die Polizeibehörde hatte das Gewaltpotenzial, das von diesem Trupp ausging, diesem kleinen Trupp von Rechtsradikalen, richtig eingeschätzt. Die kamen mit Trommeln heranmarschiert zum Funkhaus am Maschsee, das einer Festung glich. Hundertschaften der Polizei waren dort aufgefahren, Wasserwerfer, Metallbarrieren waren errichtet worden. Es gab auch in der Tat Auflagen. Thorsten Heise, ein hochrangiger Neonazikader, der auf Veranstaltungen und vor laufender Kamera diesen angefeindeten NDR-Kollegen Julian Feldmann bedroht hatte, erwähnt hatte, dass ein Revolver für ihn schon bereit liege, der hatte ein Redeverbot, durfte also hier nicht weiter in Erscheinung treten. Es war also im Grunde, würde ich sagen, eine martialische Geste auch der Staatsgewalt. Und dass alles friedlich geblieben ist, lag sicherlich auch daran.
Wie hat sich denn die Polizei gegenüber den Journalisten verhalten? Wie war Ihr Eindruck?
Ja, wir drängten heran, also die namentlich angefeindeten Kollegen waren natürlich auch wieder dabei, zumindest viele von ihnen und einige andere auch. Dann kam es in der Tat zu Spannungen mit den Deeskalationskräften der Polizei, die uns aufforderten, doch bitte die andere Straßenseite zu besetzen und auf unsere Teleobjektive und Mikrofone zu vertrauen, um die Rechten nicht weiter zu provozieren. Das haben wir uns natürlich jetzt nicht gefallen lassen. Und es gab auch, was Vermummung zum Beispiel angeht, unterschiedliche Handhabung, dass also linke Gegendemonstranten, die zahlreich versuchten, diesen Aufmarsch zu stören, also anders behandelt worden sind als die Rechten selbst, die also alle mit Sonnenbrille und schwarzen Kapuzen unterwegs waren. Es gab auch fantasievolle Störaktionen, die aber auch von der Polizei vereitelt worden sind.
Das heißt, fühlten Sie sich von der Polizei geschützt oder nicht?
Also das ist ein ganz wichtiges Signal gewesen dieser Ereignisse vom Wochenende. Also Sie sagten es ja bereits, die Oberverwaltungsrichter hatten in dieser schwierigen Abwägung das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit auf der einen Seite, die Pressefreiheit auf der anderen, dieses Recht der Versammlungsfreiheit höher eingeschätzt als die Bedrohung der Pressefreiheit. Und die Begründung war, dass von dieser Aktion halt der NPD als solche keine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgegangen sei, die ein Verbot als Ultima Ratio gerechtfertigt hätte. Aber das bemerkenswerte Signal war meines Erachtens, dass erstmals seit dem Lübcke-Mord eine Polizeibehörde wirklich die versucht hat, die Analyse in konkretes Handeln zu übersetzen. Da geht es zum einen um die Verrohung von Sprache und Gesellschaft, auf die auch der Innenminister hinwies, dass nämlich Einzelne dann tatsächlich zu Messern und Revolvern greifen, wenn sie aufgehetzt werden in den einschlägigen Foren. Und es waren einige Journalisten dabei, die tatsächlich auch schon massiv angerempelt worden waren, beschimpft worden waren, auf Kundgebungen immer wieder angegangen worden sind. Das ist aber nur Teil eines größeren Bildes. Also es gibt diese Pegida-Märsche, wo viel zu oft straflos Reporter angegriffen werden. Es gibt aber auch in den Landesparlamenten Anträge der AfD, die sich halt nicht nur gegen Journalisten richten, sondern auch gegen Kulturinitiativen und Beratungsstellungen stellen. Da geht es immer um vermeintliche, ja, dass man die Finanzierung in Frage stellt. Aber das geht Hand in Hand auch mit Rufmordkampagnen, die zum Beispiel von neurechten Kleinstgruppen organisiert werden, wo also mit gezielten Falschbehauptungen in den einschlägigen Internetforen versucht wird, also Reporter mundtot zu machen.
Danke für die Eindrücke und Einschätzungen an Alexander Budde zur NPD-Demo gegen Journalisten und der Gegendemo. Viele Medienunternehmen tun sich mit dem Thema Werbung im Internet immer noch schwer. Zwar sind die meisten Webseiten mit bunten Bannern und Werbevideos regelrecht zugepflastert, doch viel Geld spülen die nicht in die Kassen. Deshalb boomen seit einer Weile auch andere Werbeformen. Advertorials zum Beispiel, also Werbung, die aussieht, als sei sie ein redaktioneller Beitrag, oder das sogenannte Influencer-Marketing. Da entsteht schnell eine schwierige Gratwanderung zwischen Meinungsäußerung, politischer Werbung und den betriebswirtschaftlichen Interessen. Und genau damit beschäftigte sich eine Veranstaltung der Landesmedienanstalten. Stefan Römermann war für uns dabei.
Ann-Kathrin Schmitz hat eine kleine Agentur für sogenanntes Influencer-Marketing. Kosmetik- und Modefirmen gehören dabei zu ihren Stammkunden. Doch seit der Europawahl im Mai klopfen bei Schmitz immer häufiger auch Politiker und Parteien an.
Das kommt seit dieser Wahl, die durch Rezo als Influencer nachweislich beeinflusst wurde, kommt das vor. Aber erst seitdem.
Es ist ein eher vorsichtiges Herantasten. Meist kommen vor allem Einladungen zu Parteiveranstaltungen, beispielsweise zu Parteitagen.
Einfach nur als eine Einladung zu verstehen, wo man sich dann sein eigenes Bild machen soll. Ja, aber es ist natürlich immer bei einer Einladung schon wieder ein kritischer Fall, wenn dann da Reisekosten gezahlt werden und so weiter, dann erwartet die Partei ja im Zweifel auch irgendwie eine Art von positiver Berichterstattung über sich selber.
Hier sollten die umworbenen Influencer sehr genau überlegen, ob sie das wirklich wollen und sollten solche Einladungen im Zweifelsfall auch transparent machen, findet Vermarkterin Schmitz. Influencer sollten aber auch noch aus einem anderen Grund vorsichtig bei der Zusammenarbeit mit Parteien und Politikern sein.
Aus wirtschaftlichen Aspekten ist das sowieso absolut nicht ratsam. Zu mir hat mal ein sehr großer Unternehmer gesagt, am besten äußerst du dich niemals öffentlich politisch oder zu religiösen Fragen, denn das reibt die Menschen in der Regel so sehr auf und da hat jeder im Zweifel so eine starke Meinung, dass das da nur zu Konflikten kommen kann.
Je nachdem, mit wem sie zusammenarbeiten, verprellen sie dadurch schließlich einen größeren oder kleineren Teil ihrer Fans. Trotzdem findet es Vermarkterin Schmitz gut, wenn sich Influencer auch mit politischen Themen beschäftigen und ihren Fans auch wichtige Botschaften vermitteln, beispielsweise beim Thema Klimaschutz.
einfach seine Community aufmerksam machen, hey, das und das sind Botschaften, hinter denen stehe ich. Und jetzt sucht euch mal eine Partei, die die vertritt, wenn ihr die auch gut findet. So, und dann bildet man politische Meinung. Und das finde ich durchaus wichtig. Und da müssen vor allem Influencer mehr Verantwortung übernehmen.
Das sieht Diana zur Löwen ähnlich. Die 24-jährige Influencerin ist vor allem für Mode- und Kosmetikthemen bekannt. Doch gerade in den vergangenen Monaten hat sie sich auch immer wieder mit politischen Themen beschäftigt. Beispielsweise mit den Diskussionen um die EU-Urheberrechtsreform, mit dem Mauerfall oder dem Ausstieg aus der Neonazi-Szene. Werbung für politische Parteien kann sie sich trotzdem nicht vorstellen, allein schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen.
Ich glaube, das wird überhaupt nicht gut ankommen. Also ich glaube, da würde ich echt einige Follower auch verlieren. Das wäre zum Beispiel bestimmt auch schwierig für andere Werbepartner, die vielleicht dann auch nicht mit mir arbeiten würden, je nachdem, welche Partei das vielleicht sogar auch ist.
Trotzdem möchte auch sie gerne politische Botschaften vermitteln und hat beispielsweise auch schon Werbung für die Europawahlen und das EU-Parlament gemacht, erzählt sie.
Da habe ich mit dem Parlament zusammengearbeitet, einfach wo es um das Thema Umwelt geht und ja, meine Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass die EU sich auch für das Thema Umweltschutz einsetzt. Und ich fand das von der Message einfach sehr positiv und deswegen habe ich mich sozusagen auch dafür eingesetzt.
Deutschlands oberste Medienwächterin Cornelia Holsten findet solch ein politisches Engagement gut. Sie ist Chefin der Bremischen Landesmedienanstalt und Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, die auch die Werbeaktivitäten von Influencern überwachen.
Die berühren halt so sehr. Deswegen haben sie natürlich viel Gewicht in der jungen Zielgruppe. Und ich glaube auch, dass beispielsweise Influencer in der Lage sind, Wahlbeteiligungen zu erhöhen, weil sie politisches Interesse wecken können, was gut ist.
Spezielle Regeln für politische Äußerungen von Influencern im Wahlkampf, so wie sie die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nach der Europawahl angeregt hatte, hält Medienwächterin Holsten dagegen für überflüssig.
Ich habe schon damals Frau Kramp-Karrenbauer öffentlich widersprochen und das wiederhole ich hier gerne nochmal. Natürlich brauchen wir keine Regeln, wenn jemand sich auf die Meinungsfreiheit berufen kann. Völlig klar.
Wichtig sei vor allem, dass bezahlte politische Werbung transparent gemacht werde.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Eske Hansen. Ich arbeite als Reporterin bei der Böhme-Zeitung in Soltau und ich bin zuständig für Munster und Bisping. Und auf unserer Seite 1 morgen haben wir den Bürgerrat, der das erste Mal in Leipzig stattgefunden hat. Und aus der Gemeinde Bisping sind 5 Bispinger ausgelost worden, die darin teilgenommen haben. Und da habe ich 2 Teilnehmerinnen besucht. Und die haben mir berichtet, dass sie toll diskutiert haben über direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung. Und jetzt eben über den Zeitungsbericht das Ganze in die Welt hinaustragen, also ihren Auftrag erfüllen damit, diese Botschaft zu vervielfältigen und hoffen eben, dass die Politik ihre Ideen und Diskussionsergebnisse auch umsetzt.